Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Villa Muttermund.
Hallo, ich bin schwanger mit Nummer 4.
Unsere fleißigen Hörer wissen das ja jetzt schon.
Ihr wisst das schon, ihr wisst das vielleicht auch von Social Media. Da bin ich jetzt natürlich auch fleißig am Teilen, weil ich das einfach im ganzen ersten Trimester nicht gemacht habe. Wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß auch warum. Einfach weil es mir psychisch und physisch gar nicht gut ging. Und heute soll es aber wirklich ein bisschen darum gehen, wie ich dennoch dieses erste Trimester erlebt habe. Gar nicht mit Fokus eben auf meine tragische Gefühlswelt, die ich im letzten Mal schon erzählt habe, sondern wirklich um körperliche Symptome, Dinge, die einfach in der Schwangerschaft auftreten, was ich dagegen gemacht habe und vor allem auch eine Einladung zu einem Video, das wir gedreht haben, um einfach anderen Schwangeren im ersten Trimester zu unterstützen. Wir sind Rotraud und Valerie, ein Mama-Tochter-Duo aus Wien, und als Hebamme und Babyschlafberaterin sprechen wir in unserem Podcast Villa Muttermund wöchentlich über alle Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Familienleben. Ah ja, dreimal habe ich schon mit meiner Hebammenmama geboren und jetzt geht's für uns in die vierte Runde. Und auch von meiner vierten Schwangerschaft berichten wir hier wöchentlich, ehrlich und mit allen Höhen und Tiefen. Also bleib gerne dran, bis auch mein viertes Kind auf der Welt ist.
Ich würde so sagen, jede Frau, die schwanger ist, macht ein erstes Trimester durch. Und es tut gut zu hören einfach, warum manches auftritt, was hilft. Auch vielleicht zu hören, dass es anderen Frauen auch so geht und dass da wirklich auch echt tolle Helfer für das eine oder andere kleine Problem im ersten Trimester gibt.
Das ist unsere vierte gemeinsam erlebte Schwangerschaft. Es wird unsere vierte gemeinsame Geburt werden. Schau, offiziell muss ich dich noch fragen, hast du Zeit? Bist du meine Hebamme?
Ich habe alle Geburten abgelehnt, die rund um deinen errechneten Termin sind. Ich bin einen Monat vorher auf Urlaub und werde erst einen Monat, nachdem dieses vierte Baby auf der Welt ist, wieder zum Arbeiten anfangen. Es ist für mich eine derartig große Freude, dass ich so früh gewusst habe. Jetzt konnte ich es mir schon einteilen. Das ist auch zum ersten Mal so gewesen, weil bei den anderen war ich schon auch als Hebamme verplant. Und das hat mir durchaus immer Stress gemacht und war auch für mich kein so angenehmes Gefühl, dann auch den Familien zu sagen, Enkelkinder haben Vorrang. Ja, das ist etwas, was zwar meine Lebensrealität ist, aber ich meine, das muss keine andere Familie mittragen. Deshalb habe ich mir überlegt, ich habe 2026 schon so fleißig gearbeitet und werde ab Herbst urviel Zeit als Oma haben.
Ja!
Also von daher ist der Monat, wo du dein Baby kriegst, ist nur für dich geblockt.
Finde ich gut. Finde ich auch deshalb gut, weil wir zwei Wochen vor errechnetem Geburtstermin noch in Kroatien sein werden. Wer unsere Folge vom letzten Herbst kennt, da spreche ich über unseren Kroatienurlaub mit engen Freunden, die drei kleine Mädels haben, und mit denen waren wir in Kroatien in einem sehr tollen Haus und haben die Herbstferien gemeinsam verbracht und haben sofort das Haus wieder gebucht für nächstes Jahr. Ich war damals schon in dem Wissen, wir kriegen ja vielleicht noch ein Baby. Es hat nämlich gerade da begonnen im Herbst, dass mein Mann und ich gesprochen haben, dass wir es uns wieder vorstellen können. Und das aber noch in einer gewissen Zaghaftigkeit. Aber ich wusste, na gut, aber wenn wir jetzt schon drüber nachdenken, dann, ich traue mich mal zu sagen, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich da nicht mehr schaffe, mental runterzusteigen von der Vorstellung. Und wusste schon, ui, vielleicht ist nächstes Jahr schon dann schon das Baby mit. Ja. Und das war dann eine sehr schöne Vorstellung. Da haben wir auch gedacht, na puh, könnte doch eng werden. Aller ist das Baby dann sehr, sehr klein? Oder bin ich schwanger? Oder
ich glaube, das hast du nicht überlegt, dass du eigentlich dann als Hochschwangere in Kroatien bist. Das glaube ich nicht.
Na, das war jetzt nicht unbedingt der Plan. Ich dachte eher, dass es jung ist. Hätte es mir aber zugetraut, mit Säugling hinzufahren. Weil ich wusste, ja, es ist Nummer 4 und ich hätte damit gerechnet, es ist halt dann so 2 Monate alt. Und das hätte ich gemacht. Naja, so ganz ist das nicht aufgegangen, sondern halt eben ist es jetzt so, dass ich 2 Wochen vor Geburtstermin in Kroatien sitzen werde. Und sobald wir erfahren haben, was der Geburtstermin sein wird, war bei mir schon so ein, ui, das wird knapp.
Ja. Ich habe sie auch erfahren und da habe ich mit deinem Mann geredet. Und es war ihm, glaube ich, ganz klar, dass der Urlaub storniert wird.
Genau, das war ihm ganz klar. Aber ich muss sagen, für mich nicht, weil dieses Haus ist so schön. Ich war bis jetzt in allen drei Schwangerschaften sehr fit bis zum Ende. Körperlich oder kraftmäßig oder Fitness-Level-mäßig war ich einfach gerade in Nummer drei, wirklich bis zum Schluss mit ein Kind auf der Schulter noch am Kindergartenweg etc. Das heißt, ich kann mir das gut vorstellen, dass ich da einfach noch hinfahren kann. Es ist auch nicht urweit in Kroatien, sondern man fährt halt seine 6 Stunden. Das kann ich mir gut vorstellen, auch noch schwanger zu fahren. Und dennoch ist es natürlich eine Möglichkeit, weil jede Geburt anders ist, jede Schwangerschaft anders ist, dass dieses Baby früher kommt. Und das stresst meinen Mann. Es ist nicht einmal die arme, schwangere Frau, sondern wirklich ein, oh mein Gott, was ist, wenn dieses Baby in Kroatien kommt? Und fair enough, also das ist, ja, kann sein. Und natürlich ist mein Traum, da ich 3 Hausgeburten hatte, jetzt nicht in ein kroatisches Krankenhaus zu fahren und dort ohne Sprachkenntnisse mit Fremden. Ja, man muss sagen, unser bester Freund, der halt mitfährt, der kann Kroatisch. Den hätte ich dann wahrscheinlich mitnehmen müssen. Der ist auch Arzt. Ich weiß nicht, ob der sich so gefreut hätte, in meinem Geburtszimmer dabei zu sein. Ja, aber zur Not wäre es so. Und ich habe auch sofort gesagt, in dem Haus ist doch eine herrliche Hausgeburt. Wir haben eine Sauna, da ist das Baby warm. Es gibt einen Whirlpool. Ja, ich würde nicht drin gebären, aber wen veratmen im Whirlpool? Stelle ich mal chillig vor. Dann gibt's einen großen Pool mit so einem Sichtfenster. Wer die letzte Folge nicht gehört hat, wir haben uns da echt ein tolles Haus geholt. Und da gibt's in eins der Schlafzimmer ein riesiges Sichtfenster, wie bei einem Eisbärengehege. Auch da kann ich das Baby kriegen. Im Grunde kann man es gut filmen dann. Das ist dann wie eine Naturdokumentation. Naja, ich scherz drüber, aber bei meinem Mann stellen sich die Fußnägel auf und auch die Freunde waren sehr relaxed. Und
hast du eine Lösung gefunden?
Ja, wir haben eine Lösung gefunden. Ich habe sofort mit meinem Mann, als der gesagt hat, wir müssen Kroatien studieren, habe ich gesagt, oder wir nehmen die Mama mit. Und das war gleich ganz am Anfang die Idee. Da warst du ja noch nicht mal getrennt, aber ich wusste, das würdest du schon machen. Und wir haben in dem Haus tatsächlich noch ein eigenes Zimmer frei gehabt. Also wir waren sogar nicht mal voll besetzt. So. Das heißt, ich wusste, das ist eine gute Möglichkeit. Und wir wussten aber auch, wir müssen es mit unseren Freunden besprechen und wir müssen es mit dir besprechen. Und ich habe dich dann einfach mal gefragt, ob du dir vorstellen könntest, in Kroatien Urlaub zu machen. Und du hast sofort gesagt, ja, aber du würdest nicht in unser Haus kommen, sondern du würdest uns unseren Familienurlaub lassen und würdest dir in der Nähe was buchen und dann so Radausflüge machen. Und da das sowieso auch dein Traumurlaub ist, ja, glaube ich, passt das. Und du wärst einfach in der Nähe für den Fall der Fälle, dass wir eine kroatische Hausgeburt machen müssen. Aber wir haben mit unseren Freunden gesprochen und die haben sofort gesagt, na wieso, hat sie schon was gebucht? Das ist ja urdumm, sie soll da einfach mitfahren. Und die kennen dich auch und wissen, dass du auch mit 6 Kindern, die schon dort sind, plus ich vielleicht eh dennoch schwerfälliger oder müder, sicher eine große Hilfe wärst. Und ich glaube, so machen wir das jetzt einfach.
So machen wir das ganz, ganz sicher. Ich werde auf jeden Fall alle meine Hebammentaschen mitnehmen. Ich denke mir, Geburt geht überall. Wir wissen, dem Baby geht's gut. Es ist eine Hebamme dabei. Wir haben jemanden, der Kroatisch spricht, falls wir etwas brauchen. Wir sind auf einer Insel, wo es Spitäler gibt. Also ich hätte da überhaupt keine Sorge. Wir werden uns einen schönen Urlaub machen. Und so wie ich dich kenne, würde ich schon sagen, dieses Baby wird ein Wiener Baby.
Ja, dadurch, dass ich mich, sobald du in der Nähe bist, eh wohlfühle, weil das Setting dasselbe sein wird. Ich fände es natürlich schon chilliger, wenn sie in Wien kommt, muss man auch sagen. Auch gerade, ich möchte auch niemanden stressen und ich weiß, ich und du wären wahrscheinlich die entspanntesten dann, aber mein Mann hätte sofort eben Sorge, auch was das Baby angeht, das muss man ja dann auch wieder nach Wien irgendwie schleppen und so. Babyschale kommt halt auf jeden Fall auch mit. Wir würden dann halt zu 6 nach Hause fahren. Ja, ich denke mir, ich kann das nicht machen.
Ich verstehe dich so gut, weil bei meinem dritten Baby habe ich einen Kongress gebucht gehabt in Zürich und bin mit einer Hebammenfreundin mit dem Zug hingefahren und ich war so 3,5 Wochen vor dem errechneten Termin. Ich habe mitgehabt ein Tragetuch und ein Babygewand und habe mir gedacht, natürlich fahre ich auf den Kongress, da sind ungefähr 50 Hausgeburtshebammen mindestens oder 100. Also das Kind werde ich kriegen, aber ich mag es wieder mitnehmen. Und es war dann jetzt vom Gefühl her, ich habe meine Sachen mitgehabt, ich war hochschwanger, aber es war total entspannt und total easy. Und ich glaube, so wird es auch sein. Wir werden fahren, wenn du keine Wehen hast und kommen dann einfach wieder ohne Wehen oder mit einem süßen Baby zurück.
Gut, auf jeden Fall das Zweite, bitte. Ja. Ja, wir haben also kurz vor Geburtstermin noch einiges vor, aber so ist eben das Leben als Großfamilie. Daran kann sich das Zuki gleich gewöhnen. Es muss halt dann einfach mitmachen, was wir halt so uns vorstellen. Und ich freue mich eigentlich sehr auf die kommende Zeit und vor allem auch den Herbst. Und ich genieße den Herbst so extrem, weil ich auch das Gefühl habe, ich habe den heißen Sommer geschafft und überlebt. Und gerade als Schwangere ist das natürlich ein unglaublich gutes Gefühl, wenn dann die Nächte wieder besser sind, wenn man nicht das Gefühl hat, man schlaft noch weniger, weil Hitze ist. Und ich hatte ja wirklich ein Juli-Baby, ein August-Baby und ein September-Baby. Das heißt, ich habe dreimal hochschwanger den Sommer geschafft und jetzt fühlt es sich wirklich so an, als wäre ich da eigentlich in der Blüte des zweiten, Anfang dritten Trimesters und der Sommer kann mir nichts.
Weißt du, was mir jetzt auffällt? Weißt du, dass wir beide geschafft haben bei 4 Kindern, dass all unsere Kinder in der richtigen Reihenfolge auf die Welt kommen?
Das stimmt.
Bei mir war März, August, Anfang Dezember und kurz vor Weihnachten. Mhm. Und bei dir ist Juli, August, September,
November.
Und ich glaube jetzt, dass das für die Kinder eine wirklich ganz klare Reihenfolge ist. Es fängt einfach der erste an im Jahreskreis. Ja, und das vierte Baby ist halt dann auch wirklich erst, wenn die anderen schon das nächste Lebensjahr beendet haben.
Ich finde es auch sehr geordnet in meinem Kopf und auch für die Kinder merke ich, es ist einfach perfekt, dass der Große beginnt im Sommer zu feiern, dann darf der Mittlere endlich feiern, der Mini kommt dann eben im Herbst dran und dann das Putzi wird man sehen, aber auf jeden Fall nach dem Mini. Mhm. Und für die Kinder passt das auch perfekt so. Heißt jetzt nicht, dass was anderes nicht gut ist, aber es hat sich lustig so ergeben und man muss auch sagen, wir hätten auch schon ein Oktoberbaby willkommen geheißen, das hat halt nicht sein sollen. Jetzt haben wir den Oktober ausgespart und kriegen ein Novemberbaby. Aber wenn es kroatisch sein möchte,
dann wird es ein Oktoberputz.
Dann wird es ein Oktoberbaby.
Na gut.
Vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht haben wir Lust drauf dann. Vielleicht trickst du ein bisschen rum und dann.
Na,
Oktober wäre schon noch schön, dann wäre es eine ganz schöne Ordnung.
Darüber reden wir noch irgendwann.
Darüber reden wir noch.
Aus mit Trickserei. Dieses Baby soll kommen, wann es will.
Das will ich überhaupt nicht. Das Baby kommt, wenn ich es will. Wir sind ja jetzt auch schon zeittechnisch, wer so schnell rechnen kann, habe ich mein erstes Trimester schon hinter mir. Und ich wollte einfach gerne ein Resümee geben, wie es mir gegangen ist, haben wir in einer anderen Folge schon besprochen, dass es einfach nicht leicht war. Und darum soll es jetzt überhaupt nicht der Fokus liegen, sondern wie es mir wirklich gegangen ist und was es für Symptome gab, was für Unterschiede gab und so weiter. Und möchte ich gleich dazu sagen, inspiriert von diesem ersten Trimester, das für mich eben die härteste Zeit war, auch weil ich eben Sorge, Schwangerschaftsübelkeit hatte, habe ich auch einen Guide fürs erste Trimester abgefilmt, auch mit deiner Unterstützung. Mhm. Und wir wollen das eben den Schwangeren zur Verfügung stellen. Und wer gerade schwanger ist oder eine Schwangerschaft plant und Lust hat, sich da schon mal reinzuschnuppern, der kann sich gerne kostenfrei einfach unser Video über das erste Trimester ansehen. Da sprechen wir einfach über Tipps und Tricks, was man tun kann, gerade wenn einem schlecht ist, gerade wenn man ja die ein oder andere in die Wehchen hat. Und wir sprechen schon noch über mentale Geschichten und wollen da einfach ein bisschen Mut machen und dass man auch spürt, auch im ersten Trimester ist man noch nicht alleine, gerade wenn ihr es vielleicht noch niemandem erzählt habt. Also wer Lust hat, schaut euch das gerne an. Ja, meine Schwangerschaft hat eben so begonnen auch, dass ich schon wusste, es könnte so sein, dass ich schwanger bin und aber sehr im Verdrängungsmodus war, weil es mir überhaupt nicht in den Kram gepasst hätte. Mhm. Also wie ihr letzte Folge gehört habt, das Timing von diesem Putzi hat mich sehr gefordert und ich finde es aber so spannend, weil ich wirklich wusste, ich bin schwanger, eigentlich nicht durch einen Test, sondern durch ein körperliches Symptom, das ich so spannend fand. In meinen anderen Schwangerschaften war, glaube ich, wirklich das erste Symptom schmerzende Brust. Mhm. Hatte ich diesmal gar nicht. Und dann irgendwann halt doch der Test. Aber ich habe mich ja, wer unsere Zyklusfolge gehört hat, mit dem weiblichen Zyklus beschäftigt. Ich habe den getrackt seit September letzten Jahres und habe mich natürlich da auch mit dem Ausfluss beschäftigt und mit den verschiedenen Schleimqualitäten, ob das jetzt ein ziehender Schleim ist oder ein nicht spinnbarer. Und wusste ja auch, okay, ein spinnbarer Ausfluss hast du halt um den Eisprung herum. Und dann hatte ich aber plötzlich, als die Periode nicht gekommen ist, spinnbaren Ausfluss. Und ich habe dann einfach gegoogelt, ist das ein Schwangerschaftsanzeichen? Und ja, ist es. Und das war was, was ich noch nie gehört habe. Weil eigentlich, auch wenn man googelt, wie es ja jede Frau macht, die sich ein Baby wünscht und am Tag nach dem Eisprung schon am liebsten testen würde, schon am liebsten ja wissen würde, ob es einfach geklappt hat oder nicht, da gibt's halt dann eben so, ja, es gibt halt keine eindeutigen Anzeichen, aber ich finde, das war so eindeutig. Es war, da führt kein Weg vorbei. Ich weiß, laut Zyklus hat spinnbarer Ausfluss hier nichts verloren, außer man ist schwanger.
Das ja.
Ja. Ich wusste, ich muss schwanger sein. Das hat mich in dem Moment nicht gefreut. Obwohl das Baby ein geplantes Wunschbaby war. Das hört sie alles in der Folge davor. Aber ich wusste, da führt jetzt eigentlich kein Weg dran vorbei. Ich wusste auch, ein Test ist nicht notwendig. Und ich wusste, von der Theorie her wusste ich es ja auch schon, als die Periode nicht gekommen ist. Aber da denkt man sich immer noch, na ja, vielleicht später. Und da gibt es auch so ein gewisses Zeitfenster. Aber der Ausfluss war dann so, okay, ich bin halt schwanger. Genau. Ich finde es aber eine interessante Info eben für alle, die basteln, für alle, die ihren Körper einfach dann noch ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen wollen, à la, ob es geklappt hat. Weil das habe ich wirklich noch nicht wo gelesen. Habe ich nicht, weil das wäre ja eigentlich simpel. Weißt du, ob das immer so ist?
Ja.
Das ist immer so.
Ja,
das ist immer so. Der ultimative Schwangerschaftstest.
Das stimmt. Jetzt müsste man fast schauen, wie lange der zehende Schleim ist.
Ja.
Soweit ich mich erinnern kann, bleibt der wirklich viele Wochen der Schwangerschaft. Ja? Irgendwann wird es dann wieder flüssiger. Das sagen wir Hebammen, es saftelt. Aber das ist dann wirklich schon sehr am Ende der Schwangerschaft. Das heißt, man hat vermehrt Ausfluss, es blustern sich ja alle Schleimhäute auf und so weiter. Aber soweit ich mich erinnern konnte, kommt immer wieder in der Schwangerschaft, wahrscheinlich nicht täglich, aber immer wieder merkt man, ah, es ist so dieser zähe Schleim da.
Hätte mir in Schwangerschaft 1, 2 oder 3, glaube ich...
Aber hättest du irgendwas gebracht?
Na, zu wissen, dass man schwanger ist?
Meine Erfahrung als Hebamme ist, die Tests werden immer besser.
Ja, ja.
Ja, das heißt, jetzt ist es so, dass schon eigentlich vor dem Ausbleiben der Periode die anspringen.
Ja, ja.
Ja.
Also 10 Tage nach Eisprung auf jeden Fall. Und die Periode kommt ja dann doch 14 bis 18 Tage nach dem Eisprung.
Genau, also das heißt, ich habe so das Gefühl, man ist jetzt mit dem Testen schon fast vor dem Schleim dran.
Für mich war das nur ein eindeutiges Signal, dadurch, dass ich den Test ein bisschen vermieden habe auf eine längere Zeit. Dass ich dann plötzlich wusste, na gut, das war jetzt quasi der natürliche Test.
Genau, den Körper, der Körper betrügt dich nicht.
Genau,
Der Körper betrügt dich nicht.
Und ab da wusste ich es dann. Ich hatte dann sehr schnell Schwangerschaftsübelkeit. Also wirklich sehr schnell und gefühlt sehr früh.
Und auch wirklich mit Erbrechen. Nicht jede Frau erbricht. Und soweit ich es weiß, war das deine erste Schwangerschaft, wo du mit also so heftig auch erbrochen hast.
Ja, ich musste sogar so weit erbrechen, dass ich auf dem Weg vom Zahnarzt nach Hause, wo ich meinen Mittleren mit hatte, der Gott sei Dank mit Hörbuch beschäftigt war, wirklich speien musste während dem Autofahren. Also das war eine Erfahrung, hui bui. Also ich bin danach dann natürlich rangefahren, aber ich hatte Gott sei Dank den Sackerl mit, weil mir immer schlecht war. Aber während dem Autofahren speiben, also das war schon next level. Und ich musste nicht häufig erbrechen, das muss ich auch dazu sagen. Also es war sicher immer noch nicht die ärgste Form. Aber mir war immer übel. Ich hatte auch ganz am Anfang dann extrem starke Kopfschmerzen für wirklich 4, 5 Tage. Gerade über die Schwangerschaftsübelkeit und diesen niedrigen Blutdruck und so weiter findet ihr in unserem Guide fürs erste Trimester eben Tipps und Hilfsmittel und Dinge, die mir wirklich geholfen haben, Dinge, die du von anderen Frauen weißt, dass sie geholfen haben, die ich dann gar nicht ausgetestet habe. Und bei mir ist einfach so viel zusammengekommen, dass die Schwangerschaftsübelkeit fast das geringere Übel war so. Und ich konnte halt auch nicht mehr ausdifferenzieren, ist es jetzt Übelkeit von der Schwangerschaft, ist es Übelkeit, weil es mir schlecht geht, wache ich mit einem schlechten Gefühl auf, weil es mental ist oder körperlich. Es war für mich ganz schwer, daraus zu dividieren. Aber ich hatte ganz gravierend, dass die Vormittage am schlimmsten waren, es mittags besser geworden ist, nachmittags gut. Da konnte ich ja dann auch nach dem Kindergarten mit den Kindern fein leben. Und die Abende, da habe ich mich dann wirklich gefühlt wie ich selber. Aber Schwangerschaftsübelkeit hat mich diesmal begleitet. Und Respekt vor allen Frauen, die das machen müssen. Dadurch, dass es meine erste Schwangerschaftsübelkeitsschwangerschaft war, weiß ich nicht, wie das andere Frauen machen. Oder ich fand es jetzt auch so spannend, darüber nachzudenken, was wäre, wenn ich angestellt gewesen wäre. Mm. Hätte ich mich da beurlauben lassen oder hätte ich es durchgezogen? Und ich glaube, jetzt hätte ich es nicht durchgezogen. Damals in der ersten Schwangerschaft als Lehrerin, glaube ich, hätte ich es durchgezogen. Und puh, ich glaube nicht, dass mir das gut getan hätte.
Also ich finde es immer super, wenn eine Frau sagt, es geht mir nicht gut, ich gehe in den Krankenstand. Mm.
Ich habe auch einmal eine Vertretungsgynäkologin kennengelernt, der ich in meiner ersten Schwangerschaft erzählt habe, dass es mir nicht gut geht. Und sie gemeint hat, in anderen Ländern, da sind die Frauen einfach wirklich beurlaubt, wenn es ihnen im ersten Trimester nicht gut geht. Und zu Recht. Und die war da, hat sich da ganz stark gemacht. Und ja, da habe ich mir schon damals gedacht, obwohl mir kein bisschen übel war in meiner ersten Schwangerschaft, finde ich auch, wir produzieren dennoch ein Kind. Es ist körperlich nicht vorhersehbar, was das mit einem macht. Und Krankenstand darf da wirklich sein. Also es gehen Leute wegen nichtigeren Dingen, glaube ich, in den Krankenstand, als wenn dir ständig übel ist. Und diese Schwangerschaftsübelkeit ist jetzt auch ein bisschen so wie so ein vergangener Albtraum. Also ich kann das gar nicht hervorholen mehr, dieses Gefühl oder wie wirklich diese Vormittage ausgesehen haben. Aber ich weiß, ich war da nicht fähig, auch nur eine E-Mail zu beantworten. Mhm. Und wie gesagt, ich kann es nicht rausdividieren, weil es mir auch psychisch wirklich schlecht ging, was da jetzt was bewirkt. Aber ich denke mal, ich kenne ja auch Stilldemenz und all diese Geschichten. Es ändert sich einfach auch was im Hirn der Frau. Mhm. Es ist so, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass man nicht einfach da immer funktionieren kann und muss man auch.
Und es heißt auch, sich ernst zu nehmen. Man muss nicht über sich drüber steigen. Man muss nicht über seine Kraft drüber steigen. Und ich glaube, wir Frauen haben da echte Tendenzen. Wir müssen das stemmen. Ja, man möchte es vielleicht auch noch nicht den Leuten sagen, also muss man es verheimlichen. Bitte sich selber ernst nehmen. Das ist ein Learning auch. Wir können nur auch dann starke Mamas sein, wenn wir uns ernst nehmen. Es ist ein Geschenk, wenn man ohne Übelkeit durchs erste Trimester kommt. Aber wenn man dieses Glück nicht hat, dann ist es so.
Ich habe dann auch sehr schnell einfach Schwangerschaftssymptome gemerkt, die ich auch kannte von den anderen, aber die auch diesmal extrem früh gekommen sind, finde ich. Also ich hatte, weiß ich, bei auch den anderen relativ spät, glaube ich, in der Schwangerschaft dann einfach so einen Schwangerschaftsschnupfen, der mir unglaublich auf den Geist schon damals gegangen ist und diesmal ist er halt schon im ersten Trimester da gewesen. Also das ist kein rinnender Schnupfen und man hat den nicht den ganzen Tag. Nein, man hat den dann, wann man ihn am wenigsten braucht, beim Schlafen gehen. Sobald man liegt, ist die Nase zu, man kriegt keine Luft, man atmet durch den Mund, dadurch kratzt der Hals und
man fängt zum Schnarchen an.
Man schlaft schlechter. Unmöglich. Also Schwangerschaftssinusitis, Sautsache.
Damit wir jetzt rein von der Fortpflanzung uns den richtigen Partner wählen, ist unsere Nase so wichtig. Und zwar wählt man sich mit der Nase einen Menschen, der ein ganz konträres Immunsystem hat, weil das einfach in der Evolution so ist, dass es nicht gut ist vom Immunsystem gleich und gleich, sondern möglichst verschieden. Und unsere Nase ist sozusagen der, der auswählt. Kann ich meinen Liebsten gut riechen, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass Babys, die aus dieser Beziehung entstehen, einfach stark gefitte Menschen werden. Jetzt muss man aber natürlich sagen, ein Baby, das zur Welt kommt, kann so wie mein Partner riechen oder wie eine bunte Mischung aus beiden oder aber genau wie man selber. Und wenn man sich das dann überlegt, wäre ja das für dieses kleine Wutzi furchtbar. Weil das kommt auf die Welt, man schnuppert, es riecht wie man selber und man könnte es dann ablehnen oder ein bisschen weniger lieb haben. Und da hat auch die Evolution bemerkt, das geht ja gar nicht. Ja, weil auch dieses kleine Wesen, das gehört mit allen Sinnen angenommen und lieb gehabt. Und deshalb stellt sich die Nase schon so um, blustert sich auf, macht sich völlig frei von diesem Geruchssystem, dass man auf jeden Fall das Baby, das zur Welt kommt, auch mit seiner Nase annimmt, das Bonding funktioniert. Und wenn es später dann gleich riecht wie man selber, dann hat es ja schon das Herz erobert. Und das ist das, was passiert.
Und das ist eine sehr romantische Erklärung für diesen richtig zarten Effekt. Na gut, dann denke ich mir jetzt in meinen röchelnden Nächten, das ist notwendig. damit dieses Baby das vielleicht so riecht wie ich. Trotzdem in mein Herz darf, muss ich sagen, ist er jetzt auch jetzt schon im Herzen. Ich finde, das geht bei späteren Kindern noch viel, viel leichter. Das ist einfach, glaube ich, weil man schon weiß, was einen erwartet, weil man sich schon so arg auf diese Momente freut, die man schon mal erlebt hat. Und eigentlich ist das für mich so eins der größten Geschenke, dass ich diese Momente gefühlt wiederholen kann. Natürlich ist es ein anderes Kind, aber dennoch die Dinge, die ich mit meinen anderen Kindern genossen habe, kriege ich noch einmal. Mhm. Und ich glaube, das wäre der härteste Punkt gewesen, wenn wir gesagt hätten, wir wären fertig, was sich in Zeiten auch bei mir so realistisch angefühlt hat. Auch weil es einfach mit den dreien wirklich, wirklich auch sehr schön ist. Und immer auch, wenn da noch kein Baby im Bauch ist, man sich auch denkt, ui, was macht denn da noch eins? Oder wie ändert es die Dynamik? Oder ist das dann wirklich gut für die Familie? Oder ist das dann das Züngelchen an der Waage, das dann alles aus dem Gleichgewicht bringt? Und wenn es dann im Bauch ist, dann ist es wahrscheinlich bei jeder Frau anders, ob sich diese Sorgen dann in Luft auflösen. Aber bei mir ist es jetzt wirklich reinster Genuss, mir zu denken, ich darf das nochmal erleben, ich darf nochmal ein Putzi stillen neben mir haben, mit dem auch Co-Sleeping betreiben. Mhm. Ich muss auch sagen, ich genieße auch den Mini so sehr, dass ich den einfach beim Einschlafen und beim Aufstehen habe. Und ich habe diesen kleinen Großen da noch in meinem Bett und ich freue mich einfach, dass diese wunderschöne Phase noch ein bisschen anhalten darf in meinem Leben. Ja, auch wenn die Nächte eben durch die Sinusitis ein bisschen zarre sind und ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass ich dann doch sich mein Schlaf umstellt. Mhm. Ich bin eigentlich eine recht gute Schläferin, ich schlafe schnell ein und ich schlafe, bis ich geweckt werde. Ich glaube, das hat sich auch mein System natürlich so aneignen müssen als Mama, dass der Tag beginnt, sobald das erste Kind kräht quasi. Und das hat sich wirklich umgestellt, dass ich die gesamte Schwangerschaft eigentlich früher wach bin als der Mini. Und dadurch, dass wir unsere Tage auch relativ früh starten, ist das dann oft zu einer Zeit, wo ich mir wirklich denke, das gibt's ja nicht. Ich war neulich sogar wirklich um 4 Uhr wach und konnte nicht mehr schlafen, da auch, weil ich Hunger hatte und wusste, ich habe am Vortag zu wenig gegessen. Und, na gut, ich habe zu wenig gegessen, aber dafür sehr viel genascht. Und ich glaube, auch der Zucker war dann einfach schwierig für mein System. Und ich war dann einfach wirklich munter. Und was ich einfach schon gemerkt habe, dass ich phasenweise einfach wirklich am Wetzen war. Das meldet mir dann meistens mein Mann auch zurück, der dann auch gesagt hat, boah, es ist so unruhig, wenn du schlafen gehst und das ist nicht typisch für mich. Aber ich weiß, in den Schwangerschaften ist es einfach ein Wälzen oft, ist es ein zappelige Beine haben und ich kenne das alles eher von den letzten
Trimestern. Aber warum kommst du nicht einen Stock tiefer und holst dir deine Nadel gegen Restless Legs?
Jetzt rat doch mal, warum.
Das weiß ich nicht.
Na, jetzt rat doch mal.
Weil du es hast, ja, deine Nadel. Natürlich. Nadeln.
Hallo? Ich lasse mich doch nicht wegen Restless Legs akupunktieren. Du darfst mich dann akupunktieren, wenn ich dieses Baby aus mir raushaben möchte. Und keine Sekunde früher.
Ich weiß, es hat Momente gegeben in den anderen Schwangerschaften, wo dir das Restless Legs auf die Nerven gegangen ist. Und dann hast du es dir gegönnt und dann war es besser.
Ja?
Das Angebot steht, ich bin einen Stock tiefer, die Nadeln sind da.
Wunderbar.
Ja.
Herrlich. Ist das nicht schön, eine Mutter mit Nadeln im Haus zu haben? Nein, ich glaube, der Moment wird kommen, ich bin mir sicher, aber jetzt ist ja auch gerade mein Bauch so am Wachsen. Er stört mich ja nicht, ich kann immer noch am Bauch schlafen, ich schlafe seitlich. Vielleicht auch interessant für alle, die frisch schwanger sind, schlaft's, wie es gut für euch ist.
Unbedingt.
Bitte, bitte, unbedingt.
Bitte.
Mit nur auf der einen Seite oder nicht am Bauch und so, das ist alles Blödsinn.
In der Schwangerschaft googeln ist das aller schlechteste, was man machen kann, weil das ganze Internet ist voll mit Sorge, Panik, Angst machen.
Mhm.
Und das tut Schwangeren absolut nicht gut.
Ja, und mit unterschiedlichen Meinungen. Sucht euch eine Quelle, der ihr vertraut, eine eigene Hebamme, unseren Podcast, einen anderen Podcast und versucht dann einfach auf einer Linie zu bleiben. Sucht euch eine Freundin, der ihr vertraut oder wo ihr auch merkt, die hat ähnliche Ansichten, die lebt ähnlich. Weil das muss man wirklich lernen, auch gerade schon in der Schwangerschaft. Es gibt unterschiedlichste Ansichten für allerlei Dinge und man muss seinen eigenen Weg finden. Und das allein ist ein Lernprozess, der heavy ist, aber so wichtig einfach, dass man sich an den Menschen anhält, die es ähnlich sehen, dass man auf seine Intuition vertraut und sich nicht narrisch machen lässt, weil es gibt unterschiedlichste Theorien und das ist einfach unglaublich anstrengend. Ich merke auch, Schwangerschaft 3 und 4 und wahrscheinlich auch 2 waren sicher einfach da angenehmer, weil weniger Zeit zum Recherchieren da ist. In Nummer 1, natürlich recherchiert man sich tot, aber vielleicht hier auch der Impuls braucht sie gar nicht. Auch was die Ernährung angeht und all diese Geschichten, Natürlich, man weiß, was man alles nicht essen darf, habt es im Hinterkopf, aber man muss sich nicht geißeln oder jetzt in Schwangerschaft 4, ich denke nicht mal mehr drüber nach. Ja, also natürlich, wenn ich da mal ein weiches Ei esse, dann wird nichts sein und natürlich achte ich darauf, nicht rohe Sachen zu essen, aber es fällt mir wesentlich einfacher, einfach
zu leben.
Und das ist natürlich ein Vorteil und auch ein schräger Nachteil, weil natürlich viel weniger Zeit ist, sich auch Gedanken zu machen um das Baby, viel weniger Bindungsmomente da sind. Aber ich habe das auch besprochen mit meiner Therapeutin damals sogar. Und die hat ja auch gesagt, naja, aber es ist ja auch noch so früh. Es beginnt ja auch mit Kindsbewegungen und die spüre ich noch nicht. Und natürlich hat man dann wenig Verbindung. Darauf freue ich mich natürlich schon sehr. Da werde ich dann berichten im Bericht über das zweite Trimester, wenn man das jetzt so zusammenfassen will. Und ich freue mich ja jetzt auch, dass das auch hier im Podcast jetzt immer wieder Thema sein wird, wie es mir geht, wie es in dieser Schwangerschaft läuft und ich mich jetzt schon auch mit allen Schwangeren sehr verbunden fühle. Und ja, es ist einfach eine wirklich besondere und schöne Lebensphase. Und ich merke trotzdem, ich als bald Vierfachmama habe in vielerlei Hinsicht auch eine totale Entspannung in mir und ein totales Selbstvertrauen und ein großes Wissen. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, warum ich nie wieder erstgebärend sein wollen würde, weil man wächst so stark, dass sich vieles so viel leichter anfühlt, obwohl es von außen sicher viel schwieriger aussieht. Also ich weiß jetzt schon, dass viel kommen wird. Boah, also viertes Kind und du hast drei zu Hause. Wie machst du das? Jetzt, wo es mir wieder gut geht, ist es halt schon viel leichter und viel freudvoller und schöner als in einer ersten Schwangerschaft voller Gedanken und Sorgen und Grübeleien.
Ich habe ja das auch erleben dürfen und ich habe immer gesagt, man hat ja keine Vierlinge. Also ich habe mir immer gedacht, Vierlinge, Drillinge, Zwillinge, das würde gefühlsmäßig weit über meine Grenze hinausgehen. Aber es kommt ein viertes Kind. Und jetzt ganz ehrlich, der Mini ist dann schon 3, ist auch schon gut auf seinen Füßchen und die anderen 2 sind Schulkinder. Das heißt, man hat in einer gewissen Form schon 3 große Kinder und ein Putzelein. Und man ist ja gewohnt, mit diesen 3 Kindern schon jahrelang zu leben. Das heißt, ich sag auch, das ist von der Kraft her schaffbar. Weil ein kleines Baby, das dazukommt, wo man schon so gut im Babyhandeln ist, wird einem nicht überfordern.
Nein. Und 3 Kinder, das ist wirklich ein eingespieltes System. Mhm. Und ja, der Mini mag noch klein wirken, aber für mich ist das auch schon ein großes Kind. Und dadurch, dass sie einfach so eine Bande sind und sich so lieb haben und so zu dritt auch gern abhängen, ist es auch so ein leichtes, sie alle 3 abzugeben oder so viel Freiraum einfach, weil sie selbstständig sind. Und deswegen gefühlt, ja, ist dann ein Baby, das viel Versorgung braucht. Und ich sage gar nicht, dass mir das nie auf die Nerven gehen wird. Ganz sicher und ganz sicher werde ich auch in Phasen kommen, wo ich es vielleicht nicht genieße, dass ich dann noch am Spielplatz immer wieder aufstehen muss, während andere Mütter sitzen bleiben, die schon große Kinder haben. Und das war natürlich auch viele Gedanken in meiner Krise so, wo ich es halt gar nicht wollte, dass ich da wieder von vorne beginne. Aber das ist das, was wir uns gewünscht haben und das ist das, was ich jetzt erleben darf und was mich jeden Tag mit großer Freude erfüllt.
Und noch etwas, man darf nicht vergessen, es sind schon 2 Kinder, die auch am Spielplatz aufstehen. Wenn große Kinder da sind, das ist das, was ich erlebt habe, und dann sind noch die Freunde der großen Kinder da, die vielleicht gar kein kleines Geschwisterl mehr haben. Dieses Baby
ist sowieso irgendwo.
Ja, ist vom Clan aufgenommen.
Das stimmt.
Ich habe es so erlebt, dass ich immer da war für jedes Kind, aber je größer die Geschwisterkinder waren, desto weniger war ich mit dem Kleinen beschäftigt.
Ja, das glaube ich sofort. Mhm. Ich sehe das jetzt auch total eben bei unseren Freunden, die ja auch kleine Kinder haben. Die Kleinen sind so viel schneller weg oder werden von anderen angehutscht oder werden mal hier gehalten, da gehalten, hier beaufsichtigt von der großen Schwester oder Bruder. Ja, einfach im Blick gehabt und das bringt natürlich eine unglaubliche Erleichterung und dadurch auch, wenn man als Freunde gemeinsam groß wird und gemeinsam Kinder großzieht, dann ist es einfach auch etwas Schönes, was da an Entspannung reinkommt und dass man sich einfach das Baby vom anderen schnappt und dass keiner mehr in Panik gerät, wenn ein Baby weint. Also es ist wirklich so eine totale Entspannung mittlerweile da und ich finde es ja auch total schön, dass die Kinder ein Rudel sind, aber auch wir Eltern ein Rudel sind und jeder auf alle Kinder gleichermaßen achtet und einer mal alle hat ja, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Lebensphase, die ich wirklich jetzt auch in vollen Zügen genieße und wo ich sehr froh bin, dass ich noch nicht aussteige aus dem ganz kleinen Wuzi-Dasein. Und ich merke trotzdem, es ist einfach wirklich was anderes. Ich habe einfach nicht nur ein Baby, sondern einfach schon große Kinder auch. Das ist einfach dennoch so was anderes, weil der Fokus nie auf den ganz Kleinen liegen kann, gefühlt. Also die Freunde von Mini, die sehen wir seltener als die von den Großen, weil das einfach eine ganz andere Dynamik hat. Deswegen bin ich auch Großkind-Mama, egal ob ich noch ein Kleines habe. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Aber
der Clan hat sich gebildet eigentlich um eure Großen.
Genau.
Das Dorf, das steht schon. Und ich glaube, das ist so die Erfahrung, die man machen darf, wenn große Kinder da sind, von einem selber, von den Freunden. Jedes Kleine wird aufgenommen und wir brauchen ein Dorf, um Kinder großzuziehen, dass das auch in einer Leichtigkeit und in einer
Freude,
auch mit auch in einer Abwechslung, in einem Genuss ist. Ja, und das hat man einfach, wenn man miteinander aufgewachsen ist und die Freunde sich freuen. Und zwar nicht nur, dass sie sich mit dir mitfreuen, sondern eigentlich haben sie gespürt, sie dürfen das jetzt miterleben, weil sie eure Freunde sind.
Und herzliche Einladung noch einmal an alle, die schwanger sind oder gerade am Basteln sind. Holt euch unseren Guide fürs erste Trimester, schaut euch das an. Da seht ihr uns auch in Videoform. Ist vielleicht auch ganz nett. Und ja, da sprechen wir einfach so ein bisschen über Tipps und Tricks für Symptome, die ich hatte oder auch Symptome, die ich nicht hatte, die aber ganz bekannt sind, wo die Mama sich gut auskennt, um einfach da Erleichterung zu geben. Und wenn ihr uns gern hört und euch anhaltet an unseren Tipps und Tricks, dann ist das einfach auch schön, wenn ihr da einfach gesammelt habt, diesen Guide fürs erste Trimester, und vielleicht kann man sich dann das Googlen einfach sparen.
Das ist auch meine Empfehlung.
Dann sagen wir alles Liebe aus der Villa Muttermund.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.